Und laut BBC sind da 23 Orgasmen drauf. Ich habe mal's angehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Disco Arte. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wie der Christian sagen würde, haben wir heute wieder ein ganz heißes Eisen für euch angepackt. Und zwar geht es heute um 12-Inch-Mixer, also die sogenannten Maxi-Versionen. Wir haben uns vorgenommen, dass der Podcast trotzdem keine Maxi-Version wird. Das letzte Mal haben wir es nicht geschafft bei den Synthesizern. Mal schauen, ob das heute klappt.
Ich habe da ganz große Hoffnung.
Wieso, hast du nichts gefunden? oder?
Doch, ich habe ganz, ganz viel gefunden.
Fangen wir mal an mit unseren Lügen und den Wahrheiten. Wie ihr wisst, ne, immer erzählen wir drei Sachen am Anfang, zwei Stimmen. Eine ist erstunken und erlogen. Ich habe heute mal als erster Fakt, dass Christian und ich eine Doppel-CD auf den Markt bringen werden, die nur aus 12-Inch-Versionen besteht und die erscheint am Heiligabend 2021. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass wir dafür den größten, besten und überhaupt bekanntesten Second Decay-Klassiker I Hate Berlin total neu aufgenommen haben. Und das dritte ist, dass es diese Doppel-CD natürlich nicht nur digital geben wird und als CDs, sondern auf 5 12-Inch-Vinyl-Scheiben werden wir die auch erstehen können. Das Album heißt auch 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12-Inch. Deswegen gibt es auch 5 Vinyl-Scheiben dazu. Ja, das sind meine zwei Wahrheiten und eine Lüge. Jetzt kommst du.
Meine drei Wahrheiten oder Lügen oder wie auch immer. Fangen wir an, dass ich alle meine 12-Inch-Maxis nur von meinem großen Bruder geklaut habe und damit ständig prahlen konnte. Die zweite Wahrheit oder Lüge ist, dass ich unsere erste 12-Inch-Maxi selbst vom Presswerk abgeholt habe. Damals in Schwerte, eine kleine Stadt in der Nähe von Dortmund. Auf jeden Fall habe ich die selber in meinem Kofferraum gelagert und abgeholt. Die dritte Wahrheit ist, dass es eine Dance-Version von einer 12-Inch-Maxi gibt, die in den Top 10 gelandet ist, die meine Wenigkeit beinhaltet. Und zwar war das damals Send Me an Angel, eine 12-Inch-Maxi, die in den Top 10 gelandet ist. Ja, das war's auch dann schon von mir.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe ein wenig recherchiert im Vorfeld, wie das überhaupt begonnen hat mit den 12-Inch-Mixes. Und natürlich war ich total davon überzeugt, dass das in den 80ern begonnen hat. Aber ich musste mich da eines Besseren belehren lassen. Grundsätzlich sind wir ja alle irgendwelche Kulturbanausen, die immer glauben, wir oder unsere Generation hätte die Dinge erfunden. Das stimmt aber nicht. In diesem Fall war das so, dass die allerersten 12-Inch-Mixer in den 70er Jahren schon im Aufkommen von der ganzen Disco-Ära gemacht worden. Und zwar war der Hintergrund, dass wenn man auf eine große Platte, also auf eine 12-Inch-Platte, das sind ja 30 Zentimeter, wenn man da einen Song presst, dass der natürlich viel mehr Platz hat als auf einer 7-Inch. Und deswegen, weil die Rillen größer sind, also die sogenannten Grooves, hast du mehr Dynamik und die Sachen sind lauter und besser. Und das wollte man natürlich sich zunutze machen und hat also verschiedene DJs mit diesen Platten als Promo ausgestattet. Und in diesem Zusammenhang hat man gedacht, jetzt hat man so viel Platz auf den 12-Inchern, machen wir doch längere Versionen davon. Die ersten White Labels waren das sogenannte. Die sind erst als 10-Inch und dann als 12-Inch gemacht worden. Und da gab es dann so 10 Stück von, die gepresst worden sind. Und die allererste, die überhaupt in den Verkauf ging, Das war der Song 10% von Double Exposure. Und die ist 1976 erschienen und hat eine Laufzeit von 9 Minuten 15. Also hat man das schon ziemlich ausgereizt. Ich habe mir das mal angehört. Es ist so eine Mischung aus Disco und Soul, würde ich mal sagen. Es war in den USA, wurde das vorangetrieben. Und das war das allererste, was kommerziell erhältlich war. Und vorher hatte das so begonnen, 1974, 75, dass die ersten langen Versionen gemacht worden sind. Das war also der Anbeginn des Ganzen. Kennst du noch was aus den 70ern, was eine coole 12-Inch war?
Nein.
Dann mache ich gleich mal weiter, weil ich kenne eine, die mich total überrascht hat. Und zwar die erste, die das kommerziell geschafft hat, eine 12-Inch-Version zu machen, die auch jeder kannte, war nämlich Donna Summer mit Love to Love You Baby. Und diesen Song hat geschrieben Giorgio Moroder natürlich, ja. Sie hat dann 1976 den Song in einer Version aufgenommen, die auch, glaube ich, 15 Minuten lang ist. Und laut BBC sind da 23 Orgasmen drauf. Ich habe mal so angehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Müsst ihr selber mal in der Spotify-Playlist gucken, ob das passt. Auf alle Fälle ist das aber nicht als 12-Inch erschienen, sondern war auf dem Album drauf. Und die erste 12-Inch, die sie dann gemacht hat, also die wirklich als Platte auch so erschienen ist, war 1977 I Feel Love. Der ein oder andere kennt diese Versionen, diese Songs ja auch dann von Bronski Beat, die das in den 80ern dann auch gecovert haben in einem Medley, zusammen mit Johnny, Do You Remember Me? Das Spezielle noch bei I Feel Love, ich weiß nicht, wie viele Orgasmen da drauf waren, aber da ist ein Moog Modular zu hören, erinnert euch an die letzte Folge, wo wir über Synthesizer gesprochen haben, und der war nur 20 Sekunden stimmstabil. Die mussten also diese Basslinie immer wieder in Teilen neu aufnehmen. Und auch diese Version ist irgendwie 15 Minuten lang. Also die haben da ganz schön viel zu tun gehabt. Ist auch wirklich ein cooler Song, finde ich, I Feel Love, der fast schon wie ein 80er-Stück klingt. Aber das war ja häufig bei Giorgio Moroder so, dass der die Entwicklung schon vorausgenommen hat.
Ja, das ist ein absoluter 80er-Jahre-Song.
Disco-artig.
Und um nochmal auf das Thema Sex zu kommen, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, welchen Sinn es gemacht hat, eine Maxi-Single zu kaufen. Natürlich gab es einige Gründe, eine längere Version eines Songs zu hören, aber irgendwie ist das mit den Maxis genauso gewesen wie ein Vergleich zwischen schnellen Sex auf der Autobahnraststätte und Sex mit Kerzenlicht. Also wenn man Sex mit Kerzenlicht haben will, dann kauft man eine Maxi-Single. Also so ähnlich habe ich mir das erklärt. Darüber hinaus war es natürlich auch immer der Preis, weil soweit ich mich erinnern kann, hat eine Single damals 4 Mark 99 gekostet, mhm, und die Maxi hat halt das Doppelte gekostet.
97 teilweise auch, wenn sie günstig, ja, waren, ja, aber ja.
Ja, wenn sie sehr günstig waren, aber in der Regel irgendwie 9 Mark 90 mhm, oder 10 Mark 90 oder so gekostet. Also man musste schon ein bisschen mehr investieren, wie man auch im wahren Leben irgendwie mehr investieren muss, wenn man guten Sex haben will.
Ja, und dann ist halt auch so, wenn du die Platte auflegst bei einer Single, kommst du nicht weit in 3 Minuten oder sagen wir mal, vielleicht kommst du auch zu weit. Und bei einer Maxi, also ich sage jetzt mal so bei 15 Minuten, die da teilweise ja angegeben wurden, da hast du ein bisschen was gestalten können, ne, bevor du die Platte umdrehen musstest. Ne?
Auf jeden Fall. Aber um nochmal ein bisschen klug zu scheißen, habe ich natürlich auch recherchiert. Und mein größtes Interesse war, was war die bestverkaufteste Maxi aller Zeiten? Und das war tatsächlich Wow und natürlich New Order Blue Monday. Bei Wikipedia, unserem großen Sponsor, steht: Dem Erfolg begünstigt hat die Tatsache, dass die Maxi 3-mal veröffentlicht wurde. Und zwar im Jahr 1983, 88 und 1995. Das ist jetzt natürlich ein bisschen falsch gespielt, aber nichtsdestotrotz ist Blue Monday von New Order die bestverkaufte Maxi aller Zeiten.
Genau, und über 1 Million war nur Großbritannien. Ne? Die hat weltweit also wesentlich mehr noch verkauft. Und ich habe dazu auch noch eine spannende Sache. Als 700.000 ging allein in UK von der Originalversion weg. Und der Witz dabei war, wer das Cover noch kennt, das erste Cover davon war eine gestanzte Hülle. Die sah aus wie eine 5/4 Zoll Floppy Disk. Die Hülle selbst aus Pappe, die war gestanzt. Und drinnen war da eine silberne Innenhülle, damit es aussieht wie eine Floppy. Und dann natürlich die Vinyl. Und Vinyl selbst von der Herstellung ist auch nicht ganz so billig. Und das Label Factory hat 5 Pence pro verkaufter Maxi verloren, weil es so verdammt teuer war, diese Drucksachen herzustellen und diese Vinyl herzustellen. Das haben die aber erst viel zu spät gemerkt. Später gab es dann Versionen, wo dieser silberne Innsleeve nur noch aufgedruckt war und die nicht mehr gestanzt war. Die waren dann günstiger. Aber die ersten, die da verkauft hatten, und ich vermute mal, wenn die noch hast im Original, ist der auch richtig viel wert inzwischen. Interessant ist, dass Factory sehr, sehr viele 12 Inches rausgebracht hat. Die haben also fast gar keine 7 Inches gemacht. Die haben es also in den 80ern sehr, sehr populär gemacht, dieses Thema. Und da waren ja unter anderem bei denen unter Vertrag auch natürlich Joy Division, vorher dann OMD. Also es war eines der Labels, die da sehr, sehr viel für gemacht haben. Und klar, Blue Monday ist natürlich auch eine der besten 12-Inch-Mixes, die es jemals gab. Ne? Also die haben das nochmal auf ein neues Niveau gehoben, würde ich sagen. Ne?
Wobei wir nochmal bei dem Thema sind, was macht überhaupt den Sinn einer Maxi-Single aus? Oder warum haben die Leute damals überhaupt Maxi-Singles gemacht oder die Musiker damals Maxi-Singles gemacht? Ich habe da einen sehr, sehr interessanten Vergleich. Und zwar ist es ja eine Art Dekonstruktion des Songs, vergleichbar mit der Molekularküche, würde ich jetzt mal sagen. Also wo man sich auf das Wesentliche beschränkt und die einzelnen Bestandteile einer Sache besonders hervorhebt, indem man sie separiert. Das ist eigentlich auch der Geist der 12-Inch-Geschichte, weil wir nehmen einen Song und teilen ihn auf in die einzelnen Bestandteile. Das heißt, wir fangen an mit Drums oder wir fangen an mit einer Sequenz und wir nehmen die ganze Sache einmal auseinander, um sie zum Schluss wieder zu dem Ganzen zu führen. Eine Art Dekonstruktion, und das macht eigentlich den Sinn oder den kompletten Glauben dieser Maxi-Geschichte aus.
Und auch den Reiz vor allen Dingen. Und da kommt es natürlich auch her, dass man gesagt hatte, man möchte das ja eben für die Discos Versionen haben, die die DJs einfacher überblenden können. Ich meine, man muss sich überlegen, damals gab es noch keine Hilfsmittel, die dir automatisch beide Songs angeglichen haben. Da musste man noch richtig mixen können als DJ. Und da war es natürlich sehr hilfreich gewesen, wenn du am Anfang und am Ende Drums alleine stehen hast, weil du sie natürlich viel einfacher ineinander mischen kannst, wie wenn du jetzt tonale Elemente drin hast, die dann vielleicht nicht zueinander passen. Und da das ja ursprünglich nur für die DJs gemacht worden ist und dann aber die Leute, die im Club waren, dann in den Schallplattenladen gegangen und haben gesagt, ich möchte diese Version haben, die war total geil im Club. Und dann kriegen sie da eine Single hingeknallt, die also erstens nicht so gut klingt und zweitens einen ganz anderen Aufbau hat. Und darüber haben die Schallplattenläden dann Druck bei den Labels gemacht und gesagt, bringt mir die Sachen raus. Ja, die Labels wollten erst nicht, weil es natürlich recht teuer ist, so eine 12-Inch zu machen. Deswegen waren die eben, wie der Christian am Anfang ja auch schon gesagt hat, fast so teuer wie ein Album immer, ne? Weil die Herstellkosten von dem Ding waren halt nicht unerheblich. Andererseits, die Produktion selbst ist ja relativ simpel gewesen, zumindest dann, wenn man später dann in den 80ern, wo man Sachen nur noch hat hintereinander schneiden können und so weiter, hat es nicht so aufwendig, eine geile 12-Inch zu machen.
Auch die DJs waren natürlich begeistert oder fanden diese Idee der langen Version eines Songs irgendwie sehr, sehr gut. Nicht zuletzt, weil es natürlich auch half, eine 12-Inch-Version von irgendeinem Lied aufzulegen und dabei ohne Bedenken zur Toilette zu gehen. Weil.
Oder zur Bar. Oder,
ja, oder zur Bar.
Oder sich um eine Gruppe zu kümmern.
Es war natürlich die einmalige Chance, wenn ich eine 12-Inch-Version von irgendwas aufgelegt habe, konnte ich mir irgendwie auf der Toilette auf jeden Fall mit Koks die Nase pudern oder zur Toilette gehen oder mir einen neuen Drink holen, gar keine Frage. Und deswegen waren auch die DJs, glaube ich, sehr, sehr begeistert von dieser Idee.
Das stimmt, ja. Die mussten zwar mehr schleppen, aber das haben sie ja meistens eh im Club gehabt. Das war wahrscheinlich, ne? Man muss wissen, was der Kunde will. Und dann entwickelst du was, ne? Schlau gemacht, ja. Ja. Ich persönlich fand 12-Inch-Mixe immer toll. Wenn ich mir Singles in den 80ern gekauft habe, waren das fast immer 12-Inches, weil eben, ich fand, da hast du wenigstens was. Die Singles, die waren ja dann schnell vorbei und irgendwie klangen die ja dann auch nicht so gut und die hast du meistens ja eh auf Kassette schon mitgeschnitten gehabt. Und die 12-Inch war dann halt noch was Besonderes. Also die erste, die ich mir gekauft hatte als 12-Inch, war, wenn ich mich recht erinnere, Dr. Mabuse. Da gab es einen ganz tollen langen Mix davon. Die haben es ja auch echt geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Versionen von Mabuse die gemacht haben, die alle anders da waren. Und die haben es da schon drauf angelegt, dass du möglichst viel damals dir hast zulegen müssen, wenn du es komplett haben wolltest.
Also ich erinnere mich an ganz, ganz viele 12-Inch-Mixes, aber ganz besonders im Gedächtnis ist mir geblieben Soft Cell. Mhm. Und zwar gab es eine mega lange und mega geile Version von Sailor Wave Goodbye. Mhm. Und es gab eine mega geile und lange Version von Torch. Darüber hinaus gab es natürlich eine sehr, sehr coole Maxi-Version von Relax, ja. Frankie Goes to Hollywood, die mir im Gedächtnis geblieben ist bis heute. Und die ich auch selber gesammelt habe, sind Maxi-Versionen von Blowmosh, Don't Tell Me und zwei, drei andere, die wirklich genau dieses Konzept der Dekonstruktion und Neuaufbau eines Songs so schön wiedergespiegelt haben, dass es einfach Spaß gemacht hat, auch mal 9 Minuten dahin zu hören.
Ja, also gerade bei Frankie Goes to Hollywood, finde ich, die haben das echt auf die Spitze getrieben mit ihren 12-Inch-Mixes. Die haben sich richtig viel Mühe immer gegeben, obwohl die ja selber gesagt haben, wir saßen dann nebenbei, der Computer hat irgendwas gemacht, wir wussten nicht, was uns geschieht. Aber die sind richtig gut gemacht. Trevor Horn hat da halt auch ein Faible für gehabt. Also ich finde, neben dem, was du schon gesagt hast, auch die 12-Inch von Power of Love sehr gut. Da haben sie ja eine Beschimpfung von einem Radio-DJ am Anfang eingebaut über sich selber und mittendrin wird da noch gebetet und so weiter. Und sehr schön auch der Annihilation-Mix von Two Tribes und mein absolute Favorite ist Young Person's Guide to the 12-Inch-Mix von Rage Hard. Und der ist angelehnt an den Young Person's Guide to the Orchestra von Benjamin Britten, den er in den 40er Jahren geschrieben hat. Das war ein Orchesterstück und es gab also dann einen Doc-Film dazu, in dem angesagt wurde, welches Instrument jetzt gerade gespielt wird, damit die unbedarften jungen Leute wissen, jetzt kommt eine Flöte, jetzt kommt eine Pauke, jetzt kommt eine Trompete, jetzt kommen Streicher. Und das haben die eben als Vorbild genommen und erklären in dem 12-Inch-Mix die einzelnen Instrumente. Und bei mir war das so, ich war damals relativ jung, als der kam und habe auch gerade angefangen gehabt, Musik zu machen. Und da war das ganz toll, das mal zu hören und zu hören, aha, that's the bass, that's the fucking guitar und so weiter. Das war sehr, sehr spannend. Ist immer noch einer meiner Lieblingsmixe. Andererseits war es so, dass dann diese Versionen später in den ganzen Re-Releases total stiefmütterlich behandelt wurden. Selbst auf dieser Best-of, wo die Maxis drauf waren, haben sie dann diesen 12-Inch-Mix einfach ausgeblendet nach dem ersten oder zweiten Refrain. Das fand ich total furchtbar. Da habe ich mich jahrelang drüber geärgert, bis es endlich auf irgendeiner Reissue gab es dann mal den ganzen Mix. Und da habe ich mir die dann wieder besorgt in der Originalversion.
Ja, skandalös, kann man nur sagen, oder?
Das ist aber ein typisches Beispiel dafür. Irgendwann ging ja diese Kunst, 12-Inch-Mixe zu machen, total verloren und ist mit super langweiligen, gesichtslosen und nur für Kohle produzierten Remixen abgelöst worden, die überhaupt keinen Mehrwert gebracht haben, wo du dann 8-mal den gleichen Song auf einer Maxi drauf hattest. Also aus einem Kunstwerk, was es früher war, hat man irgendwelchen Müll gemacht und in diesem Zusammenhang haben die Leute natürlich auch keinen Respekt mehr vor 12-Inch-Mixen gehabt und es hat ja dann auch ewig keiner mehr gemacht, einen vernünftigen 12-Inch-Mix.
Ich finde auch heute diese ganze Remix-Kultur hat nichts mit den 12-Inch-Geschichten von damals zu tun. Aber woran ich mich immer noch sehr gut erinnern kann, ist diese Seite des Konsumers. Wenn du auf der Tanzfläche gestanden hast und es fing irgendeine 12-Inch-Version an und du denkst irgendwie, ja, dann fange ich mal an zu tanzen. Und spätestens nach 5 Minuten wird es dann irgendwie ein Workout, mehr oder weniger. Ja. Und irgendwann denkst du, lass das Lied mal aufhören.
Das lag aber dran, dass du schon damals geraucht hast. Ich hatte da keine konditionellen Probleme.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Also ich fand es zum Tanzen immer etwas schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil es halt endlos lange gedauert hat, bis das Lied zu Ende war. Und man ja immer versucht hat, noch irgendwie würdevoll auszusehen dabei. Aber nichtsdestotrotz, gibt es keinen legitimen Nachfolger der 12-Inch-Version, finde ich.
Ja.
Also diese Remix-Geschichte hat das nicht abgelöst, auf gar keinen Fall.
Schönes Beispiel dafür fand ich die Depeche Mode. Die haben ja schon sehr früh angefangen, 12-Inch-Versionen von jedem Song zu machen. Also die zweite Single New Life hatte schon einen. Welche, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben sind, sind Everything Counts, Splash Famous Rumors, Shake the Disease, Never Let Me Down Again, der war sehr, sehr gut. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube, als Alan Wilder ausgestiegen ist, haben sie einfach damit aufgehört und nur noch irgendwelche angesagten Leute Remixe machen lassen. Von denen, ich glaube, von 100 Depeche Mode Remixen gibt es vielleicht ein oder zwei, die sich lohnen anzuhören. Und die ganzen Remix-Alben und so weiter, da ist ja überwiegend Schrott drauf. Also klar, es gibt immer ein, zwei Remixe, die liebevoll und gut gemacht sind, aber das war's dann auch. Dafür brauchst du ja kein Doppelalbum mit irgendwie 37 Songs kaufen, um zwei gute Tracks zu haben, ja. Ich finde das schon wirklich erschreckend, wie sich das entwickelt hat und wie lieblos die Band auch mit ihren eigenen Releases und ihrer eigenen Geschichte umgeht. Und einfach so, ja, mach mal. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also klar, das hat ja jeder gemacht, mal Songs remixen zu lassen. Und das hat ja auch einen gewissen Reiz, wenn Bands es ernst machen, aber ja, meistens ist es eben nicht so, ne?
Ja, aber die Seele des 12-Inch-Remixes ist halt auch eine ganz andere. Und zwar fängt es ja damit an, dich mit dem eigenen Song zu beschäftigen und zu sagen, was ist die Essenz des eigenen Songs und diesen Song neu darzubieten, indem du ihn aufteilst in die einzelnen Bestandteile und ihn neu wieder zusammensetzt. Und das hat mit Remix gar nichts zu tun und das kann auch niemand anders machen, glaube ich.
Genau, das muss die Band oder der Produzent machen. Und genau deswegen haben wir schon relativ früh jetzt angefangen gehabt, immer wieder 12-Inch-Versionen zu machen von unseren Songs. Und das war auch das, was mich so ein bisschen getriggert hat, zu sagen, komm, lass uns doch mal mehr in diese Richtung machen, weil ich es auch vermisst habe, weil es einfach keiner mehr macht heute. Ne? Ich weiß nicht genau, warum. Wenn du die Leute fragst, die 80er-Jahre-Musik hören, sind alle immer ganz begeistert und erzählen ja von ihren besten 12-Inch-Mixes, die sie so finden. Aber es produziert keiner mehr. Ja, ne? Und mir ist es klar, das ist natürlich eine völlige Gegenentwicklung zu dem, was heute auf Spotify geschieht, dass die Songs ja so optimiert sind, dass sie nach spätestens 30 Sekunden schon alles erzählt haben, damit die Leute nicht wegklicken. Und da kannst du natürlich mit einer 12-Inch-Mix, wo du nach 30 Sekunden gerade mal, wenn es gut läuft, Bassdrum, Snare und vielleicht eine Basslinie eingeführt hast, da stinkst du natürlich total ab. Aber das war für mich nochmal ein extra Grund zu sagen, scheiß auf die, wir machen es trotzdem. Ja? Weil das ist ja auch eine Art von Ausdruck, der irgendwie verloren gegangen ist, der aber untrennbar mit den 80ern verbunden ist, auch eben teilweise mit den 70ern. Und ich finde, das muss auch noch Leute geben, die genau in diese Richtung was machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir nicht die Einzigen bleiben, die hier ständig 12-Inch-Mixe machen, sondern wenn das auch noch andere aufgreifen. Weil das macht unglaublich viel Spaß, musste ich feststellen. Das macht mehr Spaß, als den Song zu schreiben, weil die ganze Arbeit ist ja dann schon getan. Und du machst einfach mit Lego-Klötzchen, schiebst sie hin und her. Und ja, wenn du einen guten Song hast, einen guten Sound hast, klingt es immer gut dann.
Erstaunlicherweise gab es ja nochmal so eine Revival der 12-Inch-Songs auf moderner Ebene mit Blank & Jones, die mehrere Alben veröffentlicht haben mit nur 12-Inch-Versionen von alten Songs. Und das sollte einem ja auch irgendwie zu denken geben, dass es anscheinend immer noch Leute gibt, die das heute interessant und sexy finden, ne?
Genau, die fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, auch liebevoll kuratiert von denen. Und da hast du eben dann auch teilweise Sachen bekommen, die einfach sonst nicht mehr erhältlich waren. Weder digital noch sonst irgendwie. Das finde ich auch. Die sind wirklich empfehlenswert. Diese So 80s-Serie war das, die sie mit sehr vielen Leuten gemacht haben, wo auch wirkliche Schätze rangekommen ist.
Auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, dass du heute der einzige Lebensraum der 12-Inch-Version oder der Vinyl-12-Inch-Version heute noch im Techno besteht, wo DJs losgehen und sich Schallplatten kaufen mit 12-Inch-Versionen von irgendwelchen komischen Songs, um die dann am Abend irgendwie ihren Publikum zu präsentieren, ne?
Ja, das gibt's nach wie vor mit den White Labels, wobei ich auch glaube, dass es ganz stark zurückgegangen ist, dass man da noch so arbeitet. Aber ja, eben, da ist es immerhin noch erhalten geblieben, wobei ja genau der ganze Techno-Bereich damit angefangen hatte, nur noch zu remixen und sich diese Arbeit zu sparen. Gut, ich sag mal, vielleicht lag das auch daran, dass die Techno-Songs inhaltlich, also die waren ja so dünn von dem, was drinnen war, dass du das natürlich schlecht auf 10 Minuten strecken kannst. Wenn du, also die Songs waren ja schon nicht so kurz, die waren ja schon 4 oder 5 Minuten häufig oder länger und da hat es gar nicht viel Sinn gemacht, da noch eine Extended zu machen, weil was hättest du noch machen wollen? Die waren ja schon von ihrer Art meistens dekonstruiert, ne? Und dann ist man eher einen anderen Weg gegangen. Ne? Was waren so dein absoluter Favorite, was die 12 Inches angeht?
Wie ich gerade schon ganz kurz angerissen habe, auf jeden Fall die Softcell-Sachen. Mhm. Da gab es wirklich ganz, ganz tolle Maxi-Versionen und Versionen, die halt dem Original auch noch was hinzugefügt haben oder wo es halt wirklich Sinn gemacht hat, sich das auch anzuhören. Blow Mosh fand ich wirklich mega geil von den Maxi-Versionen. Das waren auch Sachen, die ich total geliebt und auch gesammelt habe. Eine super geile Maxi-Version gibt es auch von Genie, von Falco.
Stimmt, ja.
Und natürlich Relax.
Ja.
Da ist alles drin, was man wissen muss zum Thema Maxi-Version. Ja, das waren so die Sachen.
Also ich habe auch ein paar, die da sehr klassisch sind von Human League, Don't You Want Me. Im Original fand ich den gar nicht so cool, aber die 12-Inch ist richtig gut gemacht. Mhm. Billy Idol, Flash for Fantasy, die ist auch richtig gut. Von Alphaville, die Sachen selbst fand ich eigentlich immer ganz gut. Die 12-Inch teilweise sind sie ganz gut. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, vor allen Dingen auf dem ersten Album. Aber die habe ich auch einige besessen natürlich und auch gerne gehört. Dann natürlich Sisters of Mercy, Temple of Love. Das war für mich immer ein All-Time-Favorit und auch gerade da die erste 12-Inch, die war so super Propaganda, Dr. Mabuse, hatte ich schon gesagt. Und dann eine Sache, die mich beim Recherchieren total überrascht hat. Yes, Owner of Lonely Heart. Ich gehöre ja nicht so zur Gitarrenfraktion, aber der Song hatte mir damals schon gefallen, weil das Video auch richtig cool war. Und ich habe mich dann aber gewundert, nachdem ich den Song in dem 12-Inch-Mix heute gehört habe, habe ich gedacht, hey, das sind ja erstmal 5 Minuten nur Fairlight. Also die ganze Zeit nur Drums und Fairlight, hörst du sofort raus. Also wer wissen will, was ein Fairlight ist, hört in unsere letzte Folge rein über Synthesizer, da haben wir es erzählt. Und dann habe ich festgestellt, aha, produziert von Trevor Horn, mitgeschrieben von Trevor Horn. Deswegen ist Owner of a Lonely Heart auch ein Song, der so anders ist von Yes, weil er das gemacht hat. Und deswegen haben die auch eine richtig geile Maxi davon, weil Trevor Horn hat natürlich auch Propaganda und eben Frankie Goes to Hollywood gemacht. Und der Gitarrist von Yes hat übrigens auch bei Frankie Goes to Hollywood auf einigen Maxis mitgespielt.
Oh!
Und mein absoluter Favorit, was 12-Inch-Mixer angeht, der ist schon etwas später in den 80ern erschienen, wo man eigentlich fast schon gar keine mehr gemacht hat. Und zwar ist der von den Ärzten. Bitte, bitte. Den Song kennt man ja. Das ist ein bewusster Versuch von den Ärzten gewesen. Und dieser Versuch ist sehr gelungen, auch eine Art Synth-Pop zu machen. Da haben sie einen 12-Inch gemachten Domina-Mix. Und der ist mit der Domina Dominique aufgenommen. Und die erklärt in dieser Maxi, bitte, bitte, die ja auch mit diesem Thema spielt, Begriffe aus Fetisch und dem SM-Jargon. Und im Video ist Teresa Orlowski zu sehen. Wer nicht mehr weiß, wer das ist, der ist nicht in den 80ern groß geworden. Und bitte, bitte, finde ich einfach, ist ein ganz toller Song. Und die 12-Inch-Mix, der ist wirklich super. Das war auch die erste 12-Inch und ich weiß nicht, ob es die einzige war, die wirklich eine 12-Inch war, die die Ärzte jemals veröffentlicht haben. Aber ich finde, das ist halt eine Band, die kann auch mal in ein völlig anderes Genre springen und macht es einfach gut. Und es ist nicht peinlich und nicht anbietend, sondern die haben es einfach in der Beziehung auch drauf gehabt, das zu tun.
Möchtest du mit den Wahrheiten und Lügen schon rüberkommen?
Ja, also eben, mein Ziel war ja, dass die Folge die kürzeste wird, passend zu dem 12-Inch. Und in diesem Falle würde ich aber sagen, fang du mal an, deine Wahrheiten und Lügen zu eröffnen.
Okay, also ich habe angefangen, dass ich meinem Bruder die 12-Inch-Maxis geklaut habe. Das ist absolut wahr und absolut richtig. Meine zweite Lüge oder Wahrheit war, dass ich unsere erste Maxi persönlich vom Presswerk abgeholt habe. Auch das ist absolut richtig. Mein damaliges Auto, ein VW Derby, die kleine Version vom Jetta, hat total durchgehangen, weil ich die Maxis irgendwie tatsächlich vom Presswerk abgeholt habe. Schöne Erinnerung. Was nicht stimmt, ist, dass es eine Darts-Version von mir gab, die in die Top 10 gegangen ist. Schade, bis heute immer noch schade. Ist aber leider nicht wahr.
Ja, dann komme ich mal. Der eine oder andere wird es schon wissen oder hat es natürlich erahnt. Es stimmt tatsächlich, dass am 24.12.2021 eine Doppel-CD von Christian und mir auf den Markt kommen wird, auf der nur 12-Inch-Versionen drauf sind. Wir haben uns gedacht, wenn schon, dann machen wir es richtig. Unsere größten und kleinsten Hits sind da drauf. Das Album heißt eben 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12-Inch. Wer glaubt, wir können nicht rechnen, der hat recht. Aber es ist natürlich auch so, dass die vorherigen Alben 2 und 3 und 4 hießen und daraus sind eben die besten Songs. Und der zweite Fakt hat auch gestimmt. Wir haben tatsächlich dafür I Hate Berlin nochmal neu aufgenommen. Ich glaube, wir haben das im Hotelzimmer in Fuerteventura gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, während draußen irgendwelche furchtbaren Alleinunterhalter-Bands gespielt haben und versucht haben, den dickbäuchigen Touristen zum Tanzen zu animieren, haben wir I Hate Berlin aufgenommen und uns auch wirklich bemüht, das Original getreu zu machen. Die 12-Inch-Version ist dann da auch mit drauf. Und tja, wir ahnt es schon, was leider nicht stimmt, ist, dass es davon 5 12-Inch-Mixes als Vinyl geben wird, weil wir leider als mittellose Musiker quasi am Existenzminimum leben. Und abgesehen davon, dass Vinyls ungefähr 6 Monate Lieferzeit haben momentan, und das ist kein Scherz, ist es einfach nicht zahlbar, das zu machen. Sollte es einen Mäzen geben, der meint, ja, aber ich möchte das als 12-Inch-Vinyl haben, dann kontaktiert uns bitte unter christian@purwinundkova.com und dann können wir darüber reden. Wer da noch extra Dienstleistungen zusätzlich haben will, damit er das macht, können wir auch drüber reden. Wir sind da für alles offen. Der Christian insbesondere bietet sich da mit Sicherheit an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nochmal, um auf den Punkt zu kommen. Es wird ein neues Purwin und Cover Album geben. Den Titel kann ich jetzt gerade nicht aussprechen, aber wir beschäftigen uns eindringlich mit dem Thema 12-Inch-Mixe. Es wird ein ganzes Album voller schöner, schöner, schöner Songs geben, die sich um dieses Thema drehen. Und ihr solltet das auf jeden Fall haben.
Genau. Und das wird es dann auch als CD geben. Und vorab gibt es eine Single, und natürlich eine 12-Inch, die wird es aber nur digital auch wieder geben, aus den genannten Gründen. Und zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Podcast veröffentlicht ist, gibt es diese 12-Inch schon, die heißt nochmal 12-Inch, ist also der Song plus verschiedene andere Versionen, die wir da haben. Teilweise haben wir da auch 7-Inch-Mixe drauf, da ist ein Remix von Klein drauf, weil wir sind ja total inkonsequent, ne, lässt dann die ganze Zeit über Remixe und dann lassen wir einfach einen machen von Klein. So sind wir halt, man kennt uns nicht anders da. Aber es sind eben auch schöne 12-Inch-Mixe drauf. Und den könnt ihr also käuflich schon erwerben. Aber wir wollen euch jetzt nicht mit Werbung zuscheißen, sondern ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach noch einen Song. Was sollen wir machen? Spielen wir irgendwas von der nochmal oder spielen wir was schon mal vom Album, um die Leute noch heißer zu machen, als es schon sind?
Eher noch was vom Album.
Eher noch was vom Album. Ja, also dann spielen wir jetzt eben für euch alte Hits im 12-Inch-Mix. Das ist ein Song, der ist auf dem Album 2 damals erschienen und wir haben ihn jetzt eben nochmal dekonstruiert, ein bisschen überarbeitet, ein paar neue Dinge reingenommen, ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut waren, rausgeschmissen. Und den könnt ihr euch jetzt schön anhören. Ja, und dann wünschen wir euch einfach einen schönen Feierabend, morgen, Mittag, was auch immer. Genießt.
reisen zu anderen Zeiten für kurze Zeit um die Vergangenheit kreisen. Ich lass für den Moment den Pausenknopf los, beweg mich nach vorn und spür, das wird groß. Ich hätte das ja damals nie so gesehen, kann vieles von dem erst heute verstehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.